Und in dem Moment habe ich gedacht, jetzt war es das. Alle haben das gecheckt, alle werden lachen.
Das war wirklich, da bin ich mindestens dreimal gestorben.
Du warst ja im Team von Michael Patrick Kelly, ne?
Yes.
Hast du eigentlich die Nummer von dem, wenn du das Ding gewonnen hast?
Oh, das ist eine spannende Frage. Okay. Und bei mir war es wirklich so ein Buzzer auf die letzten 20 Sekunden.
Banana, Banana. Das ist der Weisheitstipp von Mark Foster.
Lebenszweifel, denn keiner wirklich kann.
Hi, grüß dich Samuel. Wir schnacken ja einfach mal so frei raus und heute geht's um das Thema The Voice of Germany Teil 1. Wir reden über das, was im Interview nicht gefragt wird, was aber brennend interessiert. Also für alle, die The Voice of Germany Fans sind, bleibt dran. Und wer vor allen Dingen mal ein paar spannende Geschichten von uns hören möchte, von The Voice of Germany, für den ist das hier heute was. Also, verblüffende Fakten, das, was dir keiner erzählt.
Meine Frage an dich, Lukas, warum hast du dich überhaupt bei The Voice of Germany beworben?
Ich wurde angeschrieben von einem, so eine Art Headhunter vielleicht. Der hatte tatsächlich mich mal auf Facebook damals angeschrieben, weil ich auf YouTube schon ein paar Videos hochgeladen habe mit Musik, die ich machte. Und er sagte, ey Lukas, du machst gutes Zeug, hast du nicht vor, dich mal bei The Voice zu bewerben? Wenn du das machst, dann hast du hier einen Code, den du bei der Bewerbung im Internet eingeben kannst und dann bist du offiziell schon eine Runde weiter, weil du musst ja 3 Forecastings bestehen, bevor du überhaupt auf der Bühne bestehst oder stehen kannst bei dem Blind Audition und ich muss dann tatsächlich nur 2 Castings machen.
Im Ernst jetzt? Ich musste den ganz normalen Auswahlprozess mitmachen, mich hat niemand angeschrieben. Ich habe aber immer gehört, dass es sowas gibt, dass direkt Leute auch von The Voice gescoutet werden, ne, von so Scouts oder wie du es gesagt hast.
Das habe ich gesucht.
Headhunter. Mega krass. Und dann, aber hattest du dann trotzdem so ein Auswahlverfahren? Also bist du dann irgendwo bei mir war es ein Hotel, ich bin nach Berlin und bin dann verschiedene Runden durch so quasi das Scouting da durch. Das hast du auch gemacht.
Genau, das war dann in Frankfurt bei mir. Ich habe mich ganz normal angemeldet und als ich dann dort angekommen war, habe ich gesagt, hier, Lukas Linder, ich habe einen Code und so weiter. Und am Anfang ist es ja so, dass du dich dann mit 20 Leuten in einen Raum stellen musst und dann singst du da vor 3, 4 The Voice Leuten. Yes. Diese 10 Sekunden, die du da singst, sind ja entscheidend dafür, ob du an die nächste Runde kommst, so an dem Auswahltag. Es gibt ja 3 Auswahltage und das ist einer davon. Und diese erste Runde, die musste ich dann nicht machen. Und konnte dann quasi direkt schon in so einer Kleingruppe starten und dann haben die ja noch so psychologische Gespräche, habe ich das dann damals genannt, wo du dann so 20 Minuten mit den Leuten reden musst, die sich da auskennen und du wirst ja bei The Voice of Germany auf Herz und Nieren geprüft, ob du tauglich bist, auf die Bühne zu gehen, so ungefähr. Und deswegen ist The Voice of Germany für mich auch so eine Art Qualitätssiegel als Musiker, weil du einfach ein paar Castings bestehen musst, bevor du überhaupt bei dem Blind Audition auftreten kannst.
Krass, okay, wir halten fest, du durftest eine Runde überspringen, weil schon große Präsenz im Internet vorhanden war. Bei mir natürlich gar nicht, ich bin da einfach hin. Mich hat tatsächlich mein Professor von meiner Hochschule motiviert, ey komm, Samu, geh da mal hin. Bin tatsächlich nie so ein großer Castingshow-Fan vorher gewesen. Und ich habe alle Auswahlrunden ganz normal durchlaufen müssen, habe mich genau in diesen 20 Leuten da mit hingesetzt und habe da meine 10 oder 30 Sekunden gesungen. Und genau, dann geht's weiter, wie du es gesagt hast, verschiedenste Interviews, man wird auf Herz und Nieren geprüft. 2 Tage waren es bei mir, also ich durfte 2-mal nach Berlin, da 2-mal 8 Stunden lang alle möglichen verschiedenen Dinge da gescoutet und dann irgendwann, wie war es bei dir? Ich habe einen Anruf gekriegt, aber nicht so einen TV-Anruf, wie man es so sieht, sondern einfach beim Autowaschen, hat mich jemand angerufen, ja du hier Samuel, übrigens, du bist dann am Juni irgendwann dabei bei The Voice, herzlichen Glückwunsch.
Und ich
stehe an meinem gelben Twingo und denke so, ich bin in der Show.
Ja, krass. Hattest du eigentlich damals schon die Ambition zu sagen, wenn ich da mitmache, dann will ich das Ding auch gewinnen?
Nee, gar nicht. Also wie gesagt, ich war damals in einer Band und ich habe dann mit meinen Bandleuten ein bisschen geredet und habe gesagt, ja, wir nutzen das als Werbung. Die haben mich auch immer so ein bisschen am Boden gehalten und gesagt, du sag mal, ganz entspannt. Du gehst da jetzt mal hin und du machst ein bisschen Werbung vielleicht für die Band und so und dann kriegen wir vielleicht ein paar mehr Gigs. Tatsächlich einfach mal hin, mal gucken, was passiert. Der Prof hatte immer schon gesagt, Samu, du hast eine krasse Stimme, du solltest mal zu so einer Castingshow gehen. Ich glaube, du wirst richtig abräumen. Der hat an mich geglaubt. Ich jetzt nicht, aber jetzt trotzdem auch war ich nicht so mega euphorisch, so nach dem Motto, ich werde da jetzt krass abräumen. Aber ging dann los und hab dann da losgestartet. Was war denn deine Ambition, dahin zu gehen?
Also 2019 habe ich meinen Job gekündigt. Ich bin ja eigentlich gelernter Versicherungskaufmann, habe dann eine Ausbildung gemacht in Frankfurt und 2019 war der Startpunkt zu sagen, ich starte jetzt in die Selbstständigkeit und da kam dann dieses Scouting diese Scouting-Nachricht zum richtigen Zeitpunkt, weil ich eh nicht wusste, ja, wie starte ich jetzt eigentlich, was mache ich denn jetzt als nächstes so. Es war klar, dass ich natürlich im Internet unterwegs bin als Content-Creator, mir da schon ein paar Follower aufgebaut habe, sodass ich theoretisch schon so in die Selbstständigkeit starten konnte, aber es fehlte so ein bisschen so das Zündlein an der Waage. Wie sagst du, wie heißt das?
Das Zünglein an der Waage hat gefehlt.
Zünglein an der Waage, ja. Genau, und deswegen hat das total gepasst und dann habe ich auch total einfach gesagt, okay, ich probiere es einfach mal aus, ich gehe hin, ich habe keine Ahnung, was mir blüht. Ich habe vorher keine Staffel gesehen, außer Ausschnitte, also ich wusste von dem Konzept The Voice, wie es funktioniert, was es ist, aber so richtig geschaut habe ich es einfach nicht. Ne? Genau, und bei mir war es aber eine E-Mail. Ich habe einfach eine E-Mail bekommen, wo es dann heißt, ey, yo, Lukas, du bist dabei, Blind Audition. Und dann ging's los.
Ja. Krass. Und was viele ja immer denken, dass man sich dann die Songs aussuchen darf, mit denen man da performt, das ist leider nicht so. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe eine Liste gekriegt mit bestimmt 100 Songs da drauf, durfte 15 auswählen, die in die engere Auswahl kommen. Habe dann einen ganz anderen Song gekriegt, der ganz, ganz neu war, quasi released wurde. Das war ein Song von Joris. Vielleicht kennst du den, Signal.
Ja,
kann
klar.
Mich irgendjemand hören?
Ja,
genau. Schön. Wie war es bei dir?
Genau, bei mir war es genauso mit dieser Song-Auswahlliste. Das Problem war nur, wer mich kennt und meine Musik, der weiß, dass ich einfach kein Typ bin, der irgendwelche Radiocharts singen kann. Ah. Und die Liste war voll davon. Entweder waren es irgendwelche Klassiker Rock-Pop aus den 80er, 90ern oder wirklich aktuelle brandneue Chart-Hits. Und ich bin aber nicht der Typ dafür gewesen. 0,0. Es gab aber an der Liste auch ganz unten so eine Rubrik, so ein Feld, da konntest du deinen Herzenssong oder dein Wunschlied irgendwie noch selber eintragen. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe das so verteidigt. Ich habe gesagt, also wenn ich mitmache, dann möchte ich irgendeinen Song singen, den alle kennen so, und zwar Heute, Hier, Morgen, Dort von Hannes Wader. Ich habe den da reingeschrieben, der war nicht in der Liste drin, weil ich, Samuel, was hätte ich denn singen sollen? Wenn ich mich schon auf die Bühne stelle, dann will ich etwas singen, wo ich irgendwie sage, das kann ich halbwegs fühlen oder irgendwie, stark, es verbindet mich. Ja. Aber wenn ich jetzt irgendwas singe, nur um irgendwie in der Show dann, da war ich wirklich, muss ich sagen, habe ich drauf. Ja, ich meine, ich konnte darauf bestehen, ist schwieriges Wort, aber zum Glück ging das durch. Ja, zum Glück ging das durch. Und dann war ich echt happy mit dem Song, dass ich den machen durfte. Und ja, insofern.
Also doch nicht so streng, ne? So nach dem, was du gerade gesagt hast.
Ich glaube, weiß nicht, wenn man so einen Herzenssong hat. Ja. Welcher wäre dann dein Herzenssong gewesen? Was hättest du denn gesungen, wenn du einen hättest singen dürfen?
Ich habe mich ja beworben mit einem Andreas Burani-Song. Mit Eisberg. Und mir wurde tatsächlich gesagt, ich durfte ja später in der Show durfte ich auch auf anderen Wegen von Andreas Burani singen und im Finale auf uns. Aber es wurde gesagt am Anfang, die Stimmen, das klingt zu ähnlich, das macht irgendwie nicht so richtig Sinn, so wurde mir zumindest so gesagt, das am Anfang so zu singen, weil deine Stimmen so ähnlich klingen. Ja, habe ich dann Joris singen dürfen. Bei mir war es aber so, jeder Song, das habe ich auch später, habe ich so drüber nachgedacht, ich glaube, das habe ich auch jemandem zu verdanken gehabt in der Show, im Team von Michael Patrick Kelly, haben die Songs immer gematcht. Es war immer so 100%, wo ich gedacht habe, ja geil, würde ich jetzt auch so gerne singen. Ne? Ich bin ja im Deutschpop, habe schon immer Diskussionen in unserer Band früher gehabt, so ich bin ein absoluter Deutschpop-Fan, ich liebe das und mich kannst du dann mit allen Deutschpop-Songs irgendwie konfrontieren. Ich liebe die, ich mache das sehr gerne.
Du warst ja im Team von Michael Patrick Kelly, ne?
Yes.
Hast du eigentlich die Nummer von dem, wenn du das Ding gewonnen hast?
Oh, das ist eine spannende Frage. ja, vielleicht.
Aha, sehr nice. Ach ja, guck mal, weil das ist auch so eine Frage immer, ne? Wie viel Kontakt hat man eigentlich wirklich mit den Coaches am Ende?
Ja.
Bei mir waren es ja drei Coaches, die sich umgedreht haben. Sido, Alice Merton und Mark Foster. Ja. Und für mich war von vornherein klar, wenn sich Mark Foster umdreht, dann möchte ich gerne in sein Team. Das hat dann auch geklappt. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt auch nicht so weit gekommen, aber ich habe Mark Foster nur gesehen, wenn auch die Fernsehkamera lief. So.
Ja, spannend. Ich wollte auch zu Mark Foster, aber er hat sich nicht umgedreht. Bei mir haben sich umgedreht Michi und Smudo, Fanta 4 und Michael Patrick Kelly. Ja. Und der Mark Foster hat sich nicht umgedreht. Ich war dann mega dankbar, im Team Paddy Kelly zu sein, weil anders wie du gerade gesagt hast, habe ich den ganz schön oft gesehen. Und er hat sich echt Zeit genommen. Und der hat in der zweiten Runde dann schon, ne, als wir quasi dann Blind Audition wurde gebuzzert und dann ging es zu den Battles. Und dort hat er auch schon einfach alle Namen von allen Talents gewusst. So auswendig. Ach. Ich dachte so, okay, der war ja auch nur einmal dabei bei The Voice, war noch einmal bei The Voice Senior ein Jahr später, aber dann nie wieder. Der hat das wirklich ernst genommen. Und das über die Show hinaus eben auch ein Coach und Berater geblieben und tatsächlich sehr jemand, schön, mit dem ich auch noch privat sprechen kann. Ja,
Hammer. Ja, also wenn Mark Forster das hört, Gib mir deine Nummer nachträglich.
Aber lass uns nochmal kurz zurückgehen zum Thema Blind Auditions. Ich fand es bei mir echt eine spannende Geschichte. Ich wurde angefragt, konnte an dem Tag nicht, weil ich da geheiratet habe, standesamtlich. Ach. Und da habe ich denen gesagt, nö, ich kann da nicht kommen. Und es gab in dem Jahr, wo ich dran war, 2018, gab es 5 Termine, wo alle Blind Auditions aufgenommen wurden. Und ja. Ich war in der 2. ursprünglich angefragt, konnte da nicht und war dann in der 4. Bei mir waren 7 Leute vorher, die nicht gebassert wurden. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wie die die Stimmung im Studio war. Okay. Und bei mir war es wirklich so ein Buzzer auf die letzten 20 Sekunden.
Ich habe so krasse Leute gesehen. Ich glaube, wir waren 120 Blind Audition Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Und da waren so toll dabei, wo man so denkt, okay, krass, die werden nicht gebuzzert. Und das ist auch ein Tipp. Also für alle, die teilnehmen wollen, es geht sekundär um die Stimme. Ich sage, es geht nicht primär um die Stimme, sondern es geht um die Geschichte, die du als Typ erzählen kannst.
1000%. Und ich sag dir, also, ich habe das Ding ja gewonnen und ich würde nicht sagen, dass ich die stärkste Stimme in der Staffel war. Sondern
ja, du hast aber schon eine starke Stimme.
Danke dir.
Ja, hast du schon.
Ich würde auch nicht sagen, dass ich eine schwache Stimme habe, aber dass ich nicht die stärkste Stimme in der Staffel hatte, aber dass die Geschichte gematcht hat, auch mit dem, was ich singen durfte. Und das ist auch so ein Tipp für all die Leute, die sich bewerben wollen. Wenn du nicht selber weißt, wer du bist, dann schlagen die natürlich auch, das ist Fernsehen, auch gewisse Sachen vor, weil ja viele Leute auch, die schon teilgenommen haben, gesagt haben, ah, ich wurde in so eine Rolle gedrängt und da. Ich habe aber oft erlebt, dass das genau Leute waren, die selber nicht wussten, wer sie sind und was sie wollten.
Das ist voll spannend, dass du das sagst, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht so richtig, wer ich bin oder wer ich war, ne? Und deshalb kann ich mir zum Beispiel auch meine Blind Audition nicht mehr anschauen bei YouTube. Weil ich, wenn ich mich selber da sehe, dann sehe ich einen Lukas da auf der Bühne stehen, der eigentlich genau nicht weiß, was mache ich hier eigentlich. Wenn ich in mein Gesicht schaue, dann kommt das Gefühl hoch, der sich in dem Moment denkt, was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Meine größte Angst war, deswegen war ich auch nicht so frei bei der Teilnahme, war immer, was machen die aus mir? Was machen die aus mir? Weil man kennt das ja von anderen Castingshows, wo wirklich ein Charakter gemacht wird aus einer Person, aus einem Teilnehmer.
Ja.
Und ich hatte Angst davor, weil ich nicht wusste, was schneiden die aus meinem Interview rein oder raus? Wie stehe ich am Ende da? Und deswegen habe ich extremst aufgepasst. Ich war immer so auf der Hut irgendwie. Dafür kann das Team nichts, dafür kann auch die Fernsehproduktion nichts.
Nee.
Das ist ein Ding, das hatte ich, dass ich einfach sehr ängstlich war und deswegen auch sehr froh war, aus der Show irgendwann auszuscheiden. Das war für mich eigentlich mehr oder weniger irgendwann eine Befreiung, so da früh auszuscheiden aus der Show.
Aber ich finde es aber klug, was du gesagt hast. Also ich habe mir auch genau diese Gedanken gemacht. Vielleicht war ich nicht so ängstlich, sondern schon ein bisschen mutiger, aber mir genau diese Gedanken gemacht. Was sagst du jetzt, was sagst du nicht? Und ich glaube, einer der wichtigsten Berufe da oder einer der wichtigsten Sachen auch sind die Cutter. Also die Leute, die danach das Material zusammenschneiden. Wirkt es sympathisch, wirkt es nicht sympathisch. Die können auch die 2 Sätze drin lassen, wo du gesagt, oh, hätte ich es lieber nicht gesagt. So, was für einen Quatsch habe ich da gerade erzählt. Ich glaube, das hängt schon viel auch mit den Cuttern zusammen.
Ich sag dir eins, das ist jetzt richtig schön. Ich habe meinen Cutter kennengelernt. Und zwar auf der Abschlussparty, wenn quasi großes Finale ist, wo ja alle dann zusammen in der Aftershow-Party und so weiter, ne, haben wir alle gefeiert ohne Ende. Das war richtig cool.
Ah ja, sag das mal für die Leute, die zuhören. Nach dem Finale ist ja dann quasi kurz nochmal der Finalsong, den man singen darf. Und danach geht's nochmal richtig ab.
Ja, es gibt so ein Nebengebäude, wo wir waren. Riesengroße Halle und da gab's alles von Catering, Getränke, alles drum und dran. Und da trifft sich dann einfach jeder, der irgendwie was mit der Show zu tun hat. Und dann haben wir da einfach noch richtig fett gefeiert. Und das war wirklich eine richtige Party, weil man wächst ja richtig zusammen, auch unter den Teilnehmern während der Zeit, während der Show. Also wirklich unglaublich. Da sind dann auch tatsächlich ein paar andere Gäste dabei, so Vincent Weiss und so, die dann da rumlaufen und so. Man sieht die dann schon. Und was wollte ich sagen? Ach, und genau. Und dann, ach, das war so schön. Stehe ich also mit einem Bierchen in der Hand an der Bar und plötzlich Hand auf meinem Schulter so. Ich so, wer bist du? Und so, hey Lukas, ich war dein Cutter. Ich habe deine Geschichte gecuttet. Und ich bin so um den Hals gefallen, weil ich so dachte, ey, das hast du richtig gut gemacht, weil ich so eine, wirklich ängstlich war, was am Ende da passiert. Ja. Und wir kamen richtig gut ins Gespräch und er hat, und da habe ich so ein bisschen Frieden schließen können mit der ganzen Szenario, weil als ich den Cutter kennengelernt habe, total netter Mensch, habe ich gedacht, ja, die ziehen einen nicht durch den Kakao. Und das muss man wirklich sagen bei The Voice of Germany, wenn man halbwegs ein gutes Herz hat, irgendwie gute Message, dann muss man vor nichts Angst haben bei der Show.
Voll, genau das ist es. Aber ich glaube, man sollte sich bewusst sein.
Genau.
was einem wichtig ist und was man vielleicht nicht sagen möchte oder wo man merkt, ah, irgendwie, da bin ich selber noch nicht so richtig grün mit.
Ja.
So, das passt irgendwie noch nicht so richtig zusammen. Das dann einfach nicht zu sagen, ich glaube, das ist halt wichtig. Weil das ist halt, genau, es ist halt eine Fernsehshow und da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man die Sache, die man sagt, auch schon mal durchdacht hat. So, das ist, glaube ich, wichtig.
Ganz genau. Absolut. Absolut. Ja. Würde ich auch so sehen.
Yes, aber ich habe noch zwei, drei Sachen mir aufgeschrieben für ja. Was hat man noch nie irgendwie gesehen oder nicht gehört. Was zum Beispiel in meiner Staffel war, je weiter man dann kommt, so Halbfinale, Finale, dann kommen ja auch so Stargäste, ne? Also dann kommt schon mal so ein Lucas Graham war bei uns mit am Start oder Rita Ora oder Olly Murs oder ne? So
genau, richtig, wer war bei dir?
Genau die.
Ah, ja.
Und ich durfte mit Lucas Graham dann seine neue Single Love Someone singen. Und also, was man nicht sieht, die ganze Zeit über in der Show keine Prompter. Also Prompter sind quasi so diese ich nenne einfach mal die Dinger, wo dann der Text mitläuft. Ne? Und bei ich bin nicht so gut im Englisch, ne? Und Deutsch kann ich mir mega gut merken. Ich wusste aber so, oh, englische Texte und dann so auswendig und vor Millionenpublikum. Oh. Und dann zum Glück, ich durfte das ja nicht bestimmen, aber Lucas Graham, hatte einen Prompter laufen.
Oh.
Und im Finale dann nicht. Bei jeder Probe hatte der das Ding an. What? Und im Finale hat er gesagt, wir machen das jetzt aus. Und ich so, willst du mich? Also komplett verarschen, ey. Und dann steh ich dort und denke, ach du Scheiße. Und dann bin ich noch zu meinem Vocal Coach, zu Naomi gegangen und habe gesagt, Naomi, ich weiß den Text nicht mehr. Und die so, ach, ich habe mein Handy auch gerade nicht hier. Ich weiß es nicht mehr. Du musst jetzt raus. Und dann bin ich raus und dann irgendwie ging es. Aber das war wirklich, da bin ich mindestens dreimal gestorben.
Hast du einen Texthänger gehabt?
Nee, nie. Aber das lag, glaube ich, daran, dass ich einfach in dieser Zeit gelebt habe für diese Show und nichts anderes gemacht habe, nichts anderes gedacht habe. Und immer dann, wo es drauf ankam, 100% da war. Lag vielleicht auch daran, dass ich schon sehr, sehr viele Konzerte vorher auch schon gespielt hatte und irgendwie dann wusste, so diese Auftrittssituation ein bisschen besser damit umzugehen. Aber ja. Ich fand es tatsächlich auch hart, wie damit umgegangen wurde, mit Fehlern. Ich weiß noch eine Sache hat jemand im Halbfinale quasi so eine kleine Sache, ne, so wirklich 2% nicht sauber gesungen. Und dann steht direkt so in der Zeitung, verkackt. Ich dachte so, boah, das ist schon hart.
Boah, ich sag dir jetzt mal, pass auf, ich hau dir jetzt eine Geschichte raus.
Ja.
Die habe ich noch nirgends erzählt, weil ich mich dafür auch echt geschämt habe damals. Ich hatte, ja, und es geht okay. Genau um Texthänger. Und ich weiß nicht, warum, es ist bis heute niemandem aufgefallen. Und obwohl es auf YouTube ist.
Ach krass.
Und zwar, pass auf, ich dachte jetzt, ich habe ja das Battle mit der Fidi Steinberg gesungen und wir haben den Song gesungen, Flugzeug im Bauch von Herbert Grönemeyer.
Ja.
Und ich bin mit diesem Song nicht warm geworden. Ich bin nicht warm geworden mit dem Song. Aber ist egal, bei der Show dann, bei der Aufzeichnung, kurz vorher war es so, dass ich dachte, scheiße. Was ist, wenn du einen Textsänger hast?
Mhm.
Und dieser Gedanke hat ganz mich so schlimm in Stress versetzt. Sido ist noch an mir vorbeigelaufen, hat gerade Pause gemacht, der musste noch irgendwie gerade eine rauchen gehen. So. Ist er wieder zurück ins Studio und ich wusste, ich bin dran. Und ich hatte ein Jackett angehabt und da hatte ich eigentlich hier immer an der Seite so den Text reingesteckt und ich kramte und der Text war nicht da. Der war nicht da. Ich bin innerlich ausgeflippt und dann mussten wir jetzt auf die Bühne, mussten raus. Und dann sitze ich da und ich denke die ganze Zeit, ich gehe so den Text durch, innerlich.
Ja.
Und dann gibt es eine Stelle.
Ja, die hängt.
Die heißt, pass auf, da singt Herbert Grönemeyer ein Wort mit Eitelkeit, wo sich die Eitelkeit an mir stillt oder so ähnlich.
Hm.
Eitelkeit an dir stillt oder an mir stillt oder irgendwie sowas.
Ja.
Und das Wort Eitelkeit ist mir in dem Moment beim Singen nicht eingefallen. Es ist mir nicht, und wenn du dir das YouTube-Video anschaust mit Fidi Steinberg zusammen, wirst du bei der Stelle merken, wo ich so singe, wo sich dein an mir stillt. Und in dem Moment habe ich gedacht, jetzt war es das. Alle haben das gecheckt, alle werden lachen, keine Ahnung, die Coaches werden mich als auseinandernehmen. Ich stehe da kreidebleich, denke so, das war's. Ich habe mich so geschämt auch dafür, für diesen Patzer. Ich war richtig fassungslos und sprachlos. Und das Ding war, nachdem wir fertig gesungen hatten, Riesenapplaus, wir waren die Letzten an dem Abend bei der Aufzeichnung, Riesenapplaus, Publikum schreibt Zugabe, Zugabe.
Krass.
Und dann war es tatsächlich so, dass die Moderatoren gesagt haben, okay, komm, ihr macht nochmal eine Zugabe. Das heißt, wir haben das Lied dann nochmal gesungen. Und ich dachte mir nur so innerlich, mir fällt das Wort nicht ein. Scheiße. Und ich so, Sophie, die noch so mit Blicken so, dachte ich mir, hilf mir. Und Fili guckte mich auch an, weil sie hat das mitbekommen. Ne? Und dann sitzen wir wieder da, wir müssen wieder singen. Und genau das Gleiche. Mir fällt dieses Wort nicht ein. Und ich, an dir stillt. Oh, Samuel.
Und es hat niemand,
gemerkt. Es gibt nicht einen Kommentar auf YouTube, wo man das sehen kann. Es ist das erste Mal, dass ich das überhaupt erzähle und deswegen kann ich jetzt drüber lachen. Schaut es euch von Herzen an, das Video, und schreibt einen netten Kommentar drunter. Oh, ach, Mann, ey.
Ach, krass. Aber da merkt man auch oft, dass man sich dann so voll auch in so einen Tunnel begibt, ne? Und so mini, mini Kleinigkeiten einem auffallen, wo andere Leute, die das da zum ersten Mal hören, gar nicht merken.
Nee.
Ach, verrückt.
Und ich habe dann im Anschluss noch mit Mark Forster gesprochen, um mich zu verabschieden, weil ich war dann ja raus aus der Show. Und dann habe ich ihn tatsächlich noch einmal gesehen backstage.
Ja.
Habe ihm das erzählt. Er so, oh ja, ist gar nicht aufgefallen. Dachte. Hat er mir als Tipp gegeben, hat er gesagt, Lukas, passiert mir auch manchmal, wenn ich live singe. Hat er gesagt, weißt du, was man statt jetzt machen muss? Anstatt irgendwas zu singen, musst du einfach Banana, Banana singen, hat er gesagt. Wenn dir ein Wort nicht einfällt, ersetzt es einfach durch Banana, Banana. Das ist der Weisheitstipp von Mark Forster.
Ja, aber genau das zeigt ja auch The Voice. Live ist live, ne? Also es ist wirklich live.
Mhm.
Und die Band spielt live, du singst da live, ne? Ja. Und ich glaube, in den ersten Runden wird natürlich ein bisschen was auch noch gemacht an deinen Stimmen. Ist ja auch eine Fernsehproduktion, ne? Das vermute ich einfach, ne? Wenn ich das so anhöre und wenn ich zum Beispiel in meiner Staffel, die ersten drei Sachen waren eine Aufzeichnung und danach waren zwei Live-Shows. Man hört schon einen Gesangsunterschied, auch bei seiner eigenen Stimme. Man merkt schon, da ist ein bisschen was gemacht, so vermute ich. Aber dann wirklich Halbfinale, Finale, es ist alles live.
Es ist alles live.
Und diesen Gedanken habe ich möglichst vermieden in meinem Kopf, nicht drüber nachzudenken. Auch das, was du sagst, also mein Tipp bei sowas ist, Tunnel, nicht drüber nachdenken, was irgendwie passieren kann. Das war auch bei dem Lucas Graham-Ding so. Ich davor 1000 Tote gestorben, aber dann machen. Einfach machen, nicht drüber nachdenken und dann im Jetzt sein und tschüss.
Was man sagen kann, es ist auf jeden Fall eine Extremsituation, die man vorher so erlebt hat. Ich würde es definitiv tatsächlich nochmal machen, mit einem anderen Mindset aber diesmal.
Ja.
Bisschen erwachsener an die Sache rangehen, dann ist das schon cool. Aber ich habe eine Frage an dich, weil es ja auch zwei Welten ist, der Podcast. Und wir stellen uns ja auch so ein bisschen die Frage nach Gott. Ich wurde tatsächlich bei The Voice als gläubigen Christen vorgestellt auch, weil ich ein Praktikum gemacht habe in der evangelischen Landeskirche nach meinem Abitur und ich habe ja auch evangelische Theologie studiert für 4 Semester. Das heißt, es war schon ein Thema, wo es dann steht, der gläubige Christ und so. Da wurde aber nicht so ein großes Ding draus gemacht. Aber obwohl ich mich auch zu dem Zeitpunkt, das ist noch eine ganz andere Story, müssen wir uns mal drüber unterhalten, über Glaube, Gott und Kirche machen wir sowieso.
Machen wir.
Aber zu dem Zeitpunkt war ich auf jeden Fall nicht so sehr gefestigt im Glauben und so weiter. Deswegen meine Frage an dich, inwieweit hat denn der Glaube dich durch diese Zeit auch getragen oder konnte der Glaube dich überhaupt tragen durch die Zeit? Wie hast du das erlebt?
Wie der Glaube mir geholfen hat, für mich war es tatsächlich immer so dieses, ich gehe da jetzt auf eine Bühne, ich darf mein Talent, wo ich daran glaube, dass mir das ein Gott geschenkt hat, teilen mit Leuten. Und es hängt jetzt nicht nur an mir, dass jetzt alles hundertprozentig da am Start ist. Ich habe alles getan, was ich tun konnte, aber für mich war das immer so, okay, ich begebe mich jetzt auch in so eine Sicherheit, in so einen Glauben, dass ich weiß, okay, das ist jetzt auch nicht alles. Wenn ich das jetzt verkacke, okay, dann ist mein Leben auch nicht zu Ende. Ja, das hat mir viel Ruhe und Sicherheit einfach gegeben, immer in so dieser Beziehung mit Gott da auch zu sein und immer nochmal so dieses letzte Stoßgebet, bevor es auf die Bühne geht, okay, du hast mir dieses Geschenk gegeben, diese Gabe gegeben, vielleicht auch ein Stück weit Verantwortung da auch abzugeben, tatsächlich.
Ja.
Sozusagen, okay, das ist auch dein Ding, ich habe alles gemacht, was ich tun konnte und das habe ich wirklich immer zu 100% gemacht, also mich zu 1000% vorbereitet und dann einfach in dem Moment, wo die Kamera angeht, zu sagen, okay, jetzt passiert das, was passiert.
Ja, ich habe immer nur so Stoßgebete gesprochen irgendwie. So, lass alles gut gehen. Aber total spannend. Und worüber wir auch noch, wir machen noch einen Teil 2 über The Voice of Germany, weil es ist echt total interessant, dass, und das ging dir wahrscheinlich auch so, The Voice of Germany von den Teilnehmern her ist schon interessant, wie viele Menschen da mitmachen, die aus kirchlicher Richtung kommen.
Richtig.
Wie viele da irgendwie Musik machen in dem Bereich auch. Und das ist echt interessant und auch total spannend, da mal hinzuschauen. Warum ist das denn vielleicht überhaupt so? Warum ist die kirchliche Bubble, die Musikszene da auch so vertreten durch Teilnehmern
und Teilnehmerinnen? Total, total. Und ihr könnt schon gespannt sein. Wir haben jemanden schon eingeladen. Die Person hat auch schon zugesagt. Die weiß das nämlich ganz genau, weil die nämlich alle Jahre mit dabei war. Deswegen
seid den Namen gespannt. Sagen wir noch nicht.
Sagen wir
noch aber nicht. Ihr könntet uns an der Stelle auf jeden Fall auch schon mal kontaktieren oder Fragen aufschreiben, wenn wir da nochmal was aufgreifen sollen, wenn euch was interessiert, was jetzt hier nicht zur Sprache kam, dann schreibt uns gerne. Hinterlasst auch unbedingt eine Bewertung hier für diesen Podcast da, ein paar Sternebewertungen, Daumen hoch, YouTube wie gesagt, abonnieren. Bin echt beeindruckt, was für viele Stories man noch erzählen kann hinter The Voice. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Teil 3 noch, weil es gibt noch so viel zu erzählen.
Ich habe ja noch ein paar Punkte, auf jeden Fall.
Du hast noch ein paar Punkte. Vielen Dank, Samuel. Wir sehen uns bei der nächsten Folge.
Danke dir, Lukas, und schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Ciao. Leben zwei Welten.